Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 276. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Eugen.
Servus.
Und ich, der Robert. Wir beginnen auch 2021 wie immer mit dem Rückblick.
Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und dieses Jahr fing mit einem sehr guten Kampf an, wie ich finde. Luke Campbell gegen Ryan Garcia. Dieser Kampf fand in Texas statt. Und Samira, wie fandst du diesen Kampf? Findest du, was viele in Foren schreiben, viele Berichte schreiben, teils auch in den Kommentaren in der Übertragung selber gesagt wurde, dass Ryan Garcia der neue mögliche Star am Boxhimmel ist?
Wird wahrscheinlich schon so sein oder es sieht danach aus, wobei man auch gesehen hat, dass er erst 22 ist und noch nicht, also klar, für das Alter hat er schon viele Kämpfe, wenn er jetzt so 21 Kämpfe hat, 18 Siege durch K.O., natürlich alle Kämpfe gewonnen, das ist natürlich schon krass mit 22 Jahren, aber man hat natürlich auch ein paar so Sachen gesehen, die er auf jeden Fall noch verbessern muss in Zukunft, aber der Kampf war, also hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Kampf zu gucken, ich kann ja mal ein bisschen drauf eingehen. Eigentlich hat der Kampf ganz gut angefangen so. Die erste Runde war ja eh so abtasten, ne? Ein bisschen Schwierigkeiten hat man gesehen, finde ich, bei Ryan Garcia, dass er ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit dem Rechtsausleger, weil er ein paar Treffer auch so im Laufe des Kampfes kassiert hat, die er nicht gesehen hat und wo er auch offen war und die da so auch eingeschlagen haben, was irgendwie krass war so manchmal zu sehen. Und in der zweiten, also die erste Runde hatte er bei mir, die zweite Runde war ja krass, also dachte man ja schon, der Kampf ist vielleicht vorbei, aber
oh, ja.
Luke, ne, also ne, da hat Luke Campbell mit dem linken Kinnhaken Ryan Garcia zum Boden geschlagen, das erste Mal. Er meinte ja auch, das ist crazy, dass er irgendwie am Boden war nach dem Kampf, aber er ist wieder aufgestanden, hatte natürlich noch Probleme dann, finde ich, also in der dritten Runde hat man gesehen, da war er noch sehr ein bisschen verunsichert. So, und hat dann mit Gewalt so den K.O. gesucht, aber hat nicht so überlegt geboxt. Da hat man so gesehen, da fehlt ihm so ein bisschen die, weiß ich nicht, die Ruhe vielleicht so. Und er ist halt sehr offen, wenn er so hart schlägt. Also wenn er probiert, so sehr weit auszuholen, finde ich ihn sehr offen. Und ab der vierten hat er echt so angefangen, wieder seine Linie zu finden, eine sehr gute, also kompaktere Doppeldeckung zu boxen. Und hat dann auch bis zur sechsten Runde bei mir alle Runden gewonnen. Die vierte war vielleicht noch ein bisschen enger. Aber Luke Campbell hat bei mir halt die zweite und die dritte natürlich bekommen. Die zweite durch den Niederschlag. Ich hatte den Kampf halt bis zur sechsten Runde echt eng. Also Luke Campbell war echt also nicht einfach zu boxen. Der hat auch ein gutes Auge, ist auch schnell. Also 57-56 für Garcia bis zur sechsten Runde. Und die alles entscheidende siebte Runde hat dann Ryan Garcia den Kampf fast so schnell beendet, dass man gar nicht gucken konnte, was da passiert ist. Auf einmal lag Luke Campbell, hat sich niedergekniet und dachte so, hä, wo war denn jetzt der Schlag? Und dann hat man es nochmal geguckt, okay, eine Linke auf die Leber, weil Luke Campbell offen war, wurde so ein bisschen angetäuscht. Er dachte, der Schlag kommt woanders hin, deswegen hat er den Arm so ein bisschen hochgehoben. Ja, war ein perfekter Schlag so, aber ich weiß ich nicht. Also man hat ein paar Sachen, finde ich, bei Garcia gesehen, die er verbessern muss. Ich finde, er kam auch nicht so gut klar mit dem Rechtsausleger wie mit anderen Boxern. Aber man muss ihm halt extrem gut anrechnen, wie schnell dieser Leberhaken da kam und dass er sich überhaupt noch so zurückkämpft, so, obwohl er schon am Boden war. Das ist erstmal phänomenal so. Das ist krass, dass er den Kampf noch vorzeitig beendet hat. Und Luke Campbell hat für mich so ein bisschen den Kampf am Anfang verschenkt, weil am Ende hat sich's halt gegen ihn entwickelt. Er hat sich da auch in der fünften Runde, da können wir auch noch mal drüber diskutieren, da sah es ja schon so aus, als würde er der Kampf fast vorzeitig früher beendet werden, weil er sich da auch eine harte Hand von Garcia gefangen hat. Der hat ein extremes Finish an den Tag gelegt, war angeschlagen und er hat sich dann, genau, es war eine Linke, Campbell wurde von der Linken getroffen. Dann hat er sich so ein bisschen zur Seite gedreht, Aber er hat sich erst komplett abgedreht, nachdem der Gong ertönt ist, was der Kommentator falsch gesagt hat. Er hat gesagt, Herr Selak, der ist K.O. Und der Gong kam aber erst, ja, aber das stimmt ja nicht. Er hat sich zwar seitlich gedreht, aber man darf sich halt nicht komplett umdrehen. Er hat sich halt erst umgedreht, als der Gong schon ertönt war. Also da war schon die Runde beendet. Deswegen, also ich finde nicht, dass man den Kampf da hätte abbrechen müssen. Ich fand, es war noch so an der Grenze, so dass ich dachte, ja, okay, der dachte jetzt einfach, die Runde ist vorbei. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das empfunden habt.
Also ich gehe nicht d'accord mit stehend K.O., weil er hat sich weggedreht beim Gong, das ist richtig. Und dann ist er halt kerzengerade in seine Ecke gegangen. Also stehen K.O. sieht für mich anders aus.
Also fandst du es auch richtig, dass es weiterging?
Ja, so. Ja.
Also er war in Schwierigkeiten, aber er hat einfach gedacht, okay, ich drehe mich jetzt eh weg, weil die Runde vorbei ist. Mhm.
Das geht für mich vollkommen in Ordnung.
Genau. Und wie fandst du den Kampf sonst? Warst du beeindruckt von Garcia?
Ja, also, was heißt beeindruckt? Es war ein guter Kampf. Man hat so ein bisschen, wie du auch eben gesagt hast, ihm das Alter angemerkt. Er ist noch ein bisschen jung, ein bisschen ungestüm, teils offen dann in den Mann gegangen, während Campbell, der ja wirklich gut ausgebildet ist, eine Menge Erfahrung hat, auch auf Weltklasse-Level, da ein bisschen überlegter an die Sache auch rangegangen ist. Und was mich aber an Campbell ein bisschen gestört hat, war, dass der keinen Killerinstinkt hat. Ich meine, der hat den in der zweiten so dermaßen gut getroffen, dass der da nicht hinterhergegangen ist. Das hat ihm, glaube ich, auch so ein bisschen den Kampf gekostet. Weil hätte er es geschafft, den wenigstens nur noch ein zweites Mal oder so in der Runde runterzuschicken. Und er hatte noch die Zeit dafür. Da hätte er wahrscheinlich so ein bisschen auch einfach so ein bisschen den Gameplan von Garcia auch deutlich runterbringen können. Weil, gut, vielleicht einmal runtergehen im Kampf, ja, kommst du nochmal klar. Aber wenn du merkst, oh, zweites Mal unten, jetzt wird's hier eng, da könnte auch so ein junger, unerfahrener, also was heißt unerfahren, aber so ein jüngerer Boxer dann auch schon mal damit ein bisschen Probleme bekommen, weil er merkt, okay, ich könnte das jetzt hier auch gleich verlieren, wenn ich nochmal runtergehe. Und da fand ich das von Campbell so ein bisschen, schade, dass er nicht so nachgegangen ist. Eugen, siehst du das ähnlich?
Ja, absolut. Also, das ist ja auch so seine Chance gewesen. Ne? Ich meine, nach Punkten hätte das Ding wahrscheinlich fast egal, was passiert wäre, selbst wenn er ihn noch irgendwie nochmal runtergeschlagen hätte. Ich glaube nicht, dass er das bekommen hätte, weil dazu steckt zu viel finanzielle Zukunft in Ryan Garcia, dass man ihm den Sieg nicht geben würde. Aber ich denke auch, von Campbell hat das Momentum irgendwie nicht genutzt in der Runde. Weil auf was hat er gewartet? So, ne? Da gebe ich dir vollkommen recht. Also da hätte eigentlich schon mehr in die Waagschale werfen müssen, weil, wie gesagt, selbst wenn das Ding dann irgendwie, also aus strategischer Sicht über die Punkte geht, glaube ich nicht, dass er das Urteil bekommen würde, ne? Selbst wenn er den Kampf irgendwie, ja, ihn gestaltet hätte, was er schon getan hat, so nach Punkten, aber Garcia war ja offensichtlich schon der bessere Boxer und wir haben ja schon letztens mal besprochen in einem der Fragen-Podcasts. Und ich denke, man hat schon gesehen, warum er so ein bisschen gehypt wird oder als großes Pound-for-Pound-Talent gesehen wird. Das war doch schon recht eindrucksvoll. Und auch das Finish am Ende zum Körper, das war wahnsinnig gut, fand ich. Weil er ist ja sonst vorher immer viel zum Kopf gegangen und dann, ja, einfach mal hart zum Körper zu gehen, das war schon verdammt smart. Also er hat schon enorm viel gezeigt. Ich weiß nicht, wenn man in die ganz, ganz entfernte Zukunft blickt, weiß nicht, ob wir das direkt tun sollten, ob er körperlich, obwohl er so groß ist, da so richtig gegenhalten kann, wenn er richtig dicke Banger kommen. Aber es stehen ja erstmal noch ganz andere Aufgaben an, ne? Denn im Leichtgewicht oder um Leichtgewicht herum gibt es natürlich ja einige fantastische Namen, ne? Also da gibt es Teofimo Lopez, Gervonta Davis, Lomachenko, Devin Haney. Da gibt es eine Menge Aufgaben, denen er sich noch stellen könnte. Also es ist auf jeden Fall super spannend im Leichtgewicht momentan. Wen seht ihr denn da so als nächstes Ziel für ihn? Also ich glaube jetzt nicht, dass er sofort gegen irgendwie Davis oder Lomachenko oder Lopez kämpft, aber es wird sicherlich mittelfristig darauf hinauslaufen, dass so ein Mega-Duell dann schon kommen wird, oder?
Ja, er hat ja nach dem Kampf im Interview auch direkt Devin Haney herausgefordert. Er war ja auch im Publikum. Er hat sich den Kampf ja angeguckt. Die wollten, glaube ich, schon länger so mal gegeneinander boxen oder haben ihr Interesse so ein bisschen bekundet. Er hat ja auch das Publikum aufgefordert, da irgendwie We Want Him oder so irgendwie mitzusingen. Also er hat es schon sehr gut inszeniert. Das gefällt mir halt auch. Er ist halt ein sehr guter Showman. Der kann irgendwie, also er nutzt dann halt so das, den Moment so im Fernsehen, im Interview, um halt seinen nächsten Gegner herauszufordern. Das ist halt sehr klug. Devin Haney würde ich auch sagen, das wäre der leichteste Gegner für ihn von den genannten. Dann bei den anderen finde ich es echt schwer. Da würde ich ihn vielleicht sogar eher nicht unbedingt als Favoriten sehen. Ich glaube, also ich würde sagen, der schwerste Gegner ist Teofimo Lopez für ihn. Ich weiß nicht, vom Stil einfach. Javonta Davis auch, weil er so ein kompakter Boxer ist, ihm vielleicht auch ein bisschen wehtun könnte. Das ist auch, finde ich, ein sehr schwerer Kampf. Also sehr, da ist er vielleicht auch nicht der Favorit. Und Lomachenko ist natürlich auch, da ist auch nicht so sicher. Also ich glaube, da ist er überall eher so der kleinere Underdog. Also jetzt noch, weil er noch einfach die Erfahrung vielleicht ein bisschen fehlt.
Ja, am ehesten vielleicht, denke ich, gewinnt er wirklich von denen gegen Haney oder Lomachenko, aber auch das wären natürlich alles brutale Kämpfe, ne? weil das alles Leute sind mit brutaler Qualität. Gerade Lopez ist boxerisch auch wahnsinnig stark und Javonta Davis hat einfach extrem viel Power, was durchaus unangenehm werden könnte. Das sind ja alles zukünftige oder mit Pound-for-Pound-Boxer, so, das ist
und ist da schon zahlen hart. Sich halt, da zahlen sich halt auch seine Fehler dann, da liegt er vielleicht flach, also was ja. Er da manchmal so macht, so wenn er so einen Schwinger bringt, sich dann so umdreht, nicht richtig guckt, wenn er da von Davis irgendwie so an die Schläfe getroffen wird, bei seinem Schwung da offen, dann geht er halt K.O., so, das ist dann halt so, weil da kann er sich. Also was mir aufgefallen ist, ist halt, dass er auch gegen Luke Campbell öfter auch einfach in die Luft geschlagen hat, wo ich auch so dachte, irgendwie hatte ich gedacht, er ist präziser so ein bisschen. Also oft hat er einfach so daneben gehauen und manchmal auch viel zu weit ausgeholt und das ist halt echt gefährlich, auch gegen Lomachenko natürlich, aber noch mehr gegen Javonta Davis, würde ich sagen. Weil Lomachenko natürlich jetzt nicht...
Weil du hast schon ein bisschen gesehen, dass er schon durchaus Respekt hatte, ne, vor der Power von Campbell. Ne? Das ist jetzt kein extremer Hard-Hitter, aber der haut schon hart und Davis ist halt nochmal eine Nummer härter. Und mit dem zu brawlen wäre vielleicht nicht so schlau, der sollte sich dann vielleicht irgendwie auch mehr aufs Boxerische verlassen. Ne?
Glaubt ihr wirklich, dass der als nächstes gegen die kämpft? Also ich glaube, nach dem Kampf wird man nochmal analysieren und ein paar Sachen justieren müssen. Also da könnte ich mir eher vorstellen, dass so Leute wie Ricky Burns oder so geboxt werden oder Jorge Linares.
Ja, ich glaube, also bevor man nicht Hallen auch wieder komplett füllt, glaube ich auch nicht, dass man jetzt so einen Kampf machen wird, aber ich denke auch, vielleicht nochmal jemand, wie du schon sagtest, von der Qualität wie Campbell, so diese Güteklasse, irgendwas zwischen 10 und 20 oder so in den Rankings, dass man da sowas boxt. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ich glaube, wie gesagt, erst daran, dass man vielleicht so gegen Jahresende oder so dann wirklich oder nächstes Jahr dann den wirklich großen Kampf dann sieht, weil ich meine, jetzt waren ja auch wieder Zuschauer in der Halle. Es waren ja schon wieder 6.000 da in der Halle, wo ja irgendwie 19.000 oder über 19.000 Zuschauer reinpassen. Ja, in Texas geht das anscheinend. Aber ich denke, das ist
beeindruckend.
Aber ich denke, dass man da schon Interesse hat, dann auch wirklich so eine Halle auszuverkaufen, weil das würde auch klappen bei diesen Kämpfen. Und ich weiß nicht, ob man auf das Geld einfach so verzichtet. Ich denke, man wird den Hype versuchen, noch ein bisschen aufzubauen bis dahin und das Ding dann stattfinden zu lassen, wenn auch die Hallen wieder vollkommen nutzbar sind. Denn die Millionen nimmt man doch dann gerne mit. Ich glaube nicht, dass man die dann einfach so liegen lässt.
Oder man geht, man darf ja nicht vergessen, Texas ist ja etwas, kann zwar um die Jahreszeit, je nachdem, wo man da ist, Texas ist ja verdammt groß, kann es auch sehr kalt sein, aber tendenziell ist es da ja schon was wärmer als hier und so wenn im Frühjahr so ein bisschen wärmer wird, kann ich mir da auch durchaus vorstellen, dass sie da mehr Freiluftveranstaltungen machen.
Alles denkbar, ne? Da gibt es ja auch einige dicke Dinger da. Also es ist alles möglich, ne? Nur ich denke auch, dass man vielleicht da irgendwie noch so ein, zwei in Anführungsstrichen Aufbaukämpfe, Stabilisierkämpfe macht, bis man dann ja die ganz großen Namen boxt.
Ja, und vielleicht sogar auch auf die Schwächen einzugehen, auf die wir über die wir ja gerade gesprochen haben. Wie da zum Beispiel, dass er zu offen ist, dass er sich nicht, dass er sich ein bisschen mehr bewegen muss, also ohnehin schon tut. Damit, wenn er mal gegen Gervonta Davis boxen sollte, dass das, dass da nicht dann die absoluten Bomben einschlagen.
Ja. Das ist sicherlich auch ein Punkt, wobei es schon, ich fand es schon stark, wie er zurückgekommen ist. Das hat er echt gut gemacht und
keine Frage.
Viele unterstellen ja, der Glaskinn oder so, aber so muss man erstmal zurückkommen. Das war schon aller Ehren wert. Und ja, wie gesagt, mit so einem Davis Brawlen wäre halt nicht die schlauste Idee. Ich glaube nicht jetzt, dass dann Lomachenko so viel Damage anrichten würde, wenn er treffen würde, dass es ihn zerstören würde. Aber Lopez und Davis, das ist halt schon mal nochmal eine ganze, das sind halt nochmal andere Hausnummern. Und da weiß ich auch nicht. Wird man sehen. Aber. Ich würde mich auf jeden Fall brutal darauf freuen, weil das wären Kämpfe, die haben unendlich Potenzial. Ja.
Auf jeden Fall.
Die kompakteren Boxer sind für ihn auf jeden Fall gefährlich, weil er ist ja eher so sehr lang, sehr schmal und umso kompakter sie sind, umso mehr Schlagkraft bringen sie halt mit. Deswegen sind es dann schon die schwersten Gegner wahrscheinlich, gegen die er da in den Ring steigen kann, aber trotzdem natürlich krasser Kampf, aber eigentlich ein bisschen schade für Luke Campbell irgendwie, fand er ich so, weil er hätte halt die Sensation so schaffen können, so fast, dass man da nicht da reinspringt und das wenigstens versucht dann komplett zu beenden, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also das ist halt verschenkte Chance so. Das ist halt einfach unklug. So, natürlich denkt man dann, okay, ich habe keine Luft mehr für die letzten Runden, aber es ist im Endeffekt auch scheißegal, weil klar, wie ihr schon gesagt habt, so nach Punkten hätte er eh nicht gewonnen, hätte er kein, das knappe Ding hätte er nie bekommen, so. Und ob er dann keine Luft mehr hat die letzte Runde oder dann irgendwie aufgeben muss, ist dann auch egal. Dann hat er eh verloren irgendwie. Aber er hätte es wenigstens versucht, den Moment zu nutzen, wo Ryan Garcia einfach durch den Wind war. Und das hat man gesehen. Der war einfach geschockt so ein bisschen. Da hätte er die zweite, spätestens die dritte Runde einfach nutzen müssen, um den Kampf zu beenden. Fertig aus. So, der hätte auf ihn losgehen müssen. Aber einfach schade so. Eigentlich wirklich schade dafür. Schade für die Sensation, aber natürlich besser für den Boxer, der aufgebaut werden soll. Was ich noch interessant fand, war, dass ich wusste gar nicht, dass er gar kein Spanisch kann. Ne? Der hat ja Eddie Reynoso in seiner Ecke, also den Trainer auch von Canelo. Und dann hat er noch einen Übersetzer, der ihm die englische Übersetzung die ganze Zeit so von der Seite mit reingelabert hat. Das fand ich witzig,
ja,
irgendwie.
Ich glaube, seinem Bruder, der heißt ja auch Sean Garcia. Ich glaube, der hat ja auf der anderen Karte sogar geboxt, ne? Und sein Vater heißt Harry Garcia. Also ich glaube, das ist so diese, ja, die Art von Mexikaner oder Südamerikaner, die schon seit zig Generationen in den USA leben und einfach schon kein Spanisch mehr sprechen, einfach nur von ihrer Herkunft Spanisch sind.
Ja, ist nur so lustig als Kontrast, ne? Weil dann so Canelo in der Ecke so sitzt, ne? Die können sich gar nicht unterhalten, so quasi. So, weil er ist ja eher so, er gibt alle Interviews immer nur so auf Spanisch, so jahrelang, obwohl er auch immer in Amerika boxt, so, und dann so hast du so das Gegenteil komplett, so Ryan Garcia, der alles so auf Englisch macht, das ist irgendwie lustig, so.
Hat ein bisschen was von Kaya Jana, ne? Der kann nämlich überhaupt kein Türkisch, hat er mal gesagt.
Ja, muss man ja auch nicht, aber ist halt hätte ich jetzt nicht gedacht, so, dass wahrscheinlich versteht er das schon ganz gut so, aber ist wahrscheinlich noch sicherer, wenn er es nochmal auf Englisch hört, weil wenn man seinen Trainer jetzt nicht so komplett versteht, ist er eigentlich nicht so gut so, aber irgendwann lernt man es halt auch, denke ich.
Seinen Trainer nicht versteht, das erinnert mich irgendwie immer so ein bisschen an die Szene, wenn Teddy Atlas bei Alexander Povetkin in der Ecke stand, der dem irgendwie seine Monologe da gehalten hat und der den immer so fragend angeguckt hat, dann nach links geguckt hat, um zu hören, was der Dolmetscher sagt.
Ja, genau sowas. Das ist halt oft nicht so förderlich, aber es, ja, weiß ich nicht. Irgendwann, die so selbst wenn man so ein bisschen, man versteht ja ungefähr, was er sagt, auch wenn es jetzt nicht so komplett ist. Aber ist auf jeden Fall lustig trotzdem, dass er sich dann so als Mexikaner vermarktet. So dieser Gegensatz ist einfach witzig, weil er ja dann auch auf seinem Weg in die Kabine so zu den Journalisten so gesagt hat, ja, I'm a Mexican und so. Weißt du, das ist halt so der Widerspruch so ein bisschen in sich.
Für eine Essensbestellung reicht es wahrscheinlich.
Ja, denke ich auch.
Kommen wir zu den Nachrichten.
Die Box-Podcast-Nachrichten.
Und 2021 hat momentan nicht allzu viel an Nachrichten zu bieten. Eigentlich haben wir nur eine Nachricht. Und das ist, dass der Kampf zwischen Adam Deines und Arthur Beterbiev erneut verschoben wurde, weil Arthur Beterbiev positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Samira, hast du da nähere Infos?
Nein, nähere Infos habe ich jetzt nicht. Ich habe leider nicht Arthur Beterbiev irgendwie kontaktiert.
Du hast nicht kontaktieren mit ihm telefoniert?
Können. Da wäre da, glaube ich, auch wieder so eine Sprachbarriere das Problem. So ein bisschen, auf jeden Fall sollte der Kampf am 30. Januar in Moskau stattfinden. Und da wurde auch schon mal verschoben. Also irgendwie scheint es auch so ein bisschen, dass Beterbiev vielleicht auch nicht so viel Lust auf diesen Kampf hat. Also könnte man jetzt so rein interpretieren oder dass er auf Zeit spielt. Er kann natürlich auch wirklich Covid haben, aber wenn man zweimal einen Kampf verschiebt, dann kann es auch einfach sein, dass man auf ein besseres Angebot wartet. Oder auf einen anderen Gegner, der sich vielleicht noch nicht entschieden hat. So, das, also weiß ich nicht.
Soweit ich so weiß, war komisch. Deines ja auch eigentlich nur der, auch nur ein Ersatzgegner, weil Feilong Meng, der Deines ja besiegt hat, ist ja eigentlich sein Pflichtherausforderer, aber der konnte aufgrund der Covid-Restriktionen, glaube ich, aus China nicht einreisen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege.
Nee, das kann sein. Es wird ja dann auch Sinn ergeben, dass er vielleicht dann doch auf Zeit spielt. Vielleicht wartet er doch auf den oder auf jemand anders, weil, ja, weiß ich nicht, in Moskau wird jetzt auch keiner Adam Deines kennen, so denke ich mal. Das ist halt schon jetzt nicht unbedingt vielleicht ein Name, der jetzt irgendwie da, den die Leute dort so extrem interessant finden. Aber ja, in Deutschland wäre das was anderes natürlich. Hier wäre es natürlich ein Highlight, wenn so ein Boxer wie Arthur Beterbiev jemand in den Ring steigen würde. Aber wer weiß, also ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob es überhaupt noch zu diesem Kampf kommt, weil die Voraussetzungen scheinen irgendwie nicht so gut zu sein und ja, es hört sich auch so ein bisschen so an wie so ein Ersatzgegner, ne, für Beterbiev, ja, weil gerade kein anderer irgendwie kann. Ja, aber mal schauen, keine Ahnung.
Ich frag mal anders, Eugen, findest du gut, dass dieser Kampf erstmal nicht stattfindet?
Boah, ja.
Falle.
Ich meine, ob der jetzt stattfindet oder nicht, ich glaube, es ändert auch nicht allzu viel, ne. Ich meine, Beterbiev würde den Kampf ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eh gewinnen. Und ob der jetzt kommt, ja, vielleicht ist es besser für die Gesundheit von Adam Deines. Ich weiß es nicht, aber das zeigt ja auch momentan, in welcher Situation wir sind, so im Boxen, ne? Also, wir gucken ja auch immer vor den Folgen, so, was gibt es an News, was können wir zusammentragen, aber das war diese Woche wirklich unfassbar überschaubar, was wir da so gefunden haben. Es ist einfach alles nichts großartig erwähnenswert. Und das scheint sich jetzt auch noch erstmal durch den Januar so durchzuziehen.
Ja, man darf nicht vergessen, wenn wir über News sprechen, dann hat das auch wirklich in irgendeiner Form eine Aussage. Oder was heißt das, hat eine Aussage? Ich korrigiere mich. Wenn wir über News sprechen, ist auch irgendwas passiert. Wenn du mal auf so Boxnachrichtenseiten guckst, wie Boxing Scene oder auch auf anderen Portalen, in erster Linie werden da Gerüchte kommentiert. Angeblich steht Mike Tyson in Verhandlungen mit Evander Holyfield. Ja, aber das war letztes Jahr auch schon zigmal in irgendwelchen Schlagzeilen zu lesen. Am Ende ist es aber keine Nachricht, sondern nur ein Gerücht.
Am besten sind dann die dann noch einfach nie Informationen aus erster Hand haben und dann einfach nur die Artikel von Boxing Scene auf Deutsch übersetzen und das dann als Gerüchte verbreiten und denken, dass das dann Mehrwert hat.
Ja, aber von diesen alten Veteranen will ja jeder gegen Tyson kämpfen, weil er einfach extrem viel Geld zu holen ist. Immer noch.
Aber die Journalisten, die das schreiben, die machen das ja auch nur, weil sie nichts anderes haben. Daran siehst du es halt auch, weil es gerade mau ist so. Deswegen schreiben sie halt über Gerüchte, weil sie nicht über realistische Tatsachen schreiben können, weil es nichts gibt. Es ist halt so. Und bei diesen Gerüchten weiß man ja, weiß ich nicht, wie viel Prozent davon immer sich erfüllen, 10% vielleicht, sonst hätten wir schon sonst was für Kämpfe gehabt in der letzten Zeit, aber es ist halt auch sinnlos, über sowas zu reden, weil, ja, wenn es dann eh nicht kommt, dann ist es auch irgendwie so unnötig, ne, so Zeitverschwendung, sich damit überhaupt zu beschäftigen, so großartig.
Was hätte Manuel Schaaf für eine Vita, wenn er gegen jeden gekämpft hätte, den er herausgefordert hätte? Was hätte er für eine Vita? Scheiße, ich habe über Manuel Schaaf gesprochen, Entschuldigung!
Ja, selbst.
Mir K.O.-Niederlagen wahrscheinlich.
Das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, keine Ahnung. Aber das ist halt, ja, schwierige Zeiten, ne? Und man merkt so, dass viele einfach nur sich, ja, und den Namen in der Presse halten wollen, dass man ein bisschen über sie spricht. Und die großen Sachen werden eh alle erst kommen, wenn man die Hallen wieder ausverkaufen kann. Weil das ist halt echt viel Geld, was einem da entgeht. Und das werden die nicht einfach so, ja, wegwerfen oder darauf verzichten. Ne? Also wenn man sich jetzt irgendwie von irgendwie Tyson Fury träumt gegen Wilder oder nochmal, ne? Das wird alles nicht kommen. Ne? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass Joshua Fury oder sowas, das müsste man dann schon im Wembley machen. So. Und das wird alles erst stattfinden, wenn Corona vorbei ist. Genauso wie jetzt die eben angesprochenen Kämpfe im Leichtgewicht oder auch die im Welter oder wo auch immer. Die fetten Namen werden erst gegeneinander kämpfen, wenn überhaupt, und dann erst, wenn man die Hallen wieder ausverkaufen kann, weil das sind ja Millionen, die einem da entgehen, und da will ja keiner drauf verzichten.
Wobei ich könnte mir schon vorstellen, dass im Sommer, auch wenn es jetzt erstmal so vor, sagen wir, das Ausverkaufen der Riesen-Venues nicht möglich ist, dass sowas wie im Wembley-Stadion schon kommen kann mit 35.000 oder so, oder 40.
Ja, und die Impfungen werden jetzt ja auch relativ rasch voranschreiten. Ne? Da muss man halt sehen, wie schnell alles so klappt.
Ja, rasch ist ja auch so. Naja, in Deutschland ist es alles so ein bisschen nicht so wirklich rasch, aber es könnte rascher sein, sagen wir mal so. Ja, oder gerade in Berlin. Ja.
Und wir müssen natürlich auch erstmal gucken, wie weit sich dann dadurch jetzt auch mal die Fallzahlen halt auch eindämmen lassen, weil davon hängt das ja auch alles ab. Ja. Du hast ja im Endeffekt jetzt noch gar nicht diese ganzen Langzeitstudien, ich meine, woher auch?
Nein.
Das ist jetzt, also alles, was wir jetzt hier machen, ist jetzt wieder so in die berühmte Glaskugel
gucken. Ja, reine Spekulation. Es gibt ja viele Dinge, die man kann die Situation ja auch noch nicht wirklich endgültig absehen. Man kann ja nicht sagen, ah, dann im Herbst wird es vorbei sein oder so, das ist ja Schwachsinn. Man weiß vieles hier einfach auch gar nicht. Auch inwiefern der Impfstoff gegen irgendwelche Mutationen wirkt und so. Das ist ja alles noch nicht wirklich sicher. Oder da gibt es ja auch noch keine gesicherten Infos oder so. Das muss man einfach alles abwarten.
Richtig, richtig.
Von daher hast du schon recht, dass sicherlich irgendwas kommt, womit man auch viel Geld verdienen kann. Das muss auch so sein. Aber die ganz, ganz großen Dinger, glaube ich noch nicht dran. Aber schauen wir mal.
Ja, oder es wird sich irgendwie ändern, dass du anstatt, ich sag jetzt mal, diese 12 Euro, die du dafür in der Zone-Abo hinterlässt, dann sind es 15 Euro oder so. Oder dass du in den USA für einen Pay-Per-View-Kampf nicht mehr deine 99 Dollar zahlst, was ja auch schon echt unglaublich teuer ist, finde ich, sondern 150 oder so. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen.
Kann ich mir auch vorstellen, das ist nur die Frage, wie verkaufen das dann in Corona-Zeiten, ne? Ist halt nicht so einfach. So, man kann ja nicht, ich meine, der Preis, die versuchen ja immer die Preise so zu gestalten, dass ein Maximum an Leuten, oder dass man ein Maximum an Geld daran verdient. Und wenn man das einfach so, weiß ich nicht, ob man das so ein bisschen refinanzieren kann, wird ja, man sehen. Aber, solange,
wie du es kalkulierst, ja.
Genau, und so, aber wenn jetzt schon in Texas wieder 6.000 Leute rein dürfen, jo,
ne. Ja. Texas halt.
Ja, aber wenn man so ein Ding im Cowboy-Stadium macht oder so, wo man dann auch nur ein Drittel der Plätze belegen kann, in der verschiedenen Uhr, dann hat man ja auch schon wieder 30.000 Zuschauer. Also es ist ja schon einiges denkbar.
Ja, ich habe letztens in dem Podcast von Joe Rogan im Interview mit dem Comedian Michael Costa auch gehört, dass mittlerweile zeichnet er ja in Texas auf, dass das da irgendwie kein Problem ist, mit immer noch irgendwie in eine Kneipe reinzugehen, was ich echt erstaunlich finde.
Ja. Ja, und im Joe Rogans Fall, weil man da auch Weed rauchen darf. Ne?
In Texas auch? Echt?
Ja. Soweit ich weiß.
So ein konservativer Staat wie Texas? Da darfst du Gras rauchen?
Ich glaube schon, der ist doch da am Rauchen in seinem Podcast.
Also ich wusste in Kalifornien, dass das da erlaubt ist, aber dass das in Texas erlaubt ist, war mir gut. Neu.
Müssen wir mal nach.
Oder er macht es einfach so.
Ich bin einmal in Kalifornien vor 2 Jahren gewesen. Du hast da immer, in irgendeiner Ecke kam da wirklich so eine Graswolke dir entgegen. Das war echt krass. Naja, das ist ja hier ein Podcast. Ja, es ist ein Podcast über Boxen und nicht übers Grasrauchen. Wenn ihr mehr erfahren wollt über Grasrauchen, schreibt uns bitte privat an. Nein. Tja, das war's dann halt einfach schon mal für heute. Wenn es einfach nicht mehr gibt, muss man es nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit einer Sonderfolge. Wir sagen euch noch nicht, worum es geht, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall für euch einzuschalten. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Servus.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de